fangen Sie an. So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Ralf Laufenberg. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, Ralf Laufenberg, bin verheiratet, zwei Kinder. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung eines Entwicklungsdienstleisters, RLE International. Wir haben in Summe ungefähr 2000 Ingenieure an den verschiedensten Standorten, ca. 1000 in Deutschland und 1000 weltweit. Von China, Indien, also in Asien sind wir aufgestellt und auch in den USA.
Ja, da waren Sie beschauliche Ingenieursdienstleister und haben die Zukunftstechnologien entwickelt und jetzt belästigt uns so ein kleiner Virus. Wir nehmen das Interview am 16.04. auf. Wie ist jetzt konkret die Lage mit Corona? Passiert in der Autoindustrie irgendwas noch oder wie sieht die ganze Situation weltweit aus?
Ja, also man muss unterscheiden, die in der Produktion, das hat man ja überall, aller Orten lesen können, ist natürlich ein Stillstand eingetreten. Die Werke ruhen im Moment, ist es überall Kurzarbeit. Das hat sicherlich viele Gründe, einmal Absatzstockungen, aber auch Lieferkettenprobleme. Das ist sicherlich erkennbar, das haben wir auch schon gesehen, da wir in China aufgestellt sind, haben wir das schon im Januar, Februar gesehen. Und wir können dort auch jetzt beobachten, dass dort inzwischen die Produktion wieder anläuft. Dafür ist es dann hier in Europa, wo es das Epizentrum der Epidemie ja war und vielleicht sogar auch noch ist, natürlich immer noch sehr ruhig. Aber es gibt ja die ersten Anzeichen, dass in der Produktion es wieder steigt. Was sicherlich noch etwas dauern wird, ist in den USA aufgrund der genannten Punkte. Okay. Überraschenderweise konnten wir eigentlich über Homeoffice in der Entwicklung diese Abbrüche noch nicht so stark feststellen. Wir sind in manchen Gebieten auch getroffen, dort, wo wir insgesamt produktionsnah unterwegs sind. Aber es gab jetzt keine direkten Stops in Zukunftsprojekten. Das heißt also, wir sind ja meistens an den Entwicklungsthemen in den nächsten 2-3 Jahren und da hat man jetzt noch keine gravierenden Abbrüche feststellen können. Es gibt 1-2 Kunden, wo das etwas stärker getroffen sind oder wir auch etwas stärker. Aber toi, 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 bisher haben wir das noch nicht. Wir erwarten natürlich, dass aufgrund der Situation, sprich Kostensituation und die entsprechenden wirtschaftlichen Einschläge bei unseren Kunden natürlich irgendwo auch noch Bremsspuren verursachen werden. Also insofern sind wir momentan verhalten optimistisch, dass wir nicht ganz so stark getroffen sind.
Wie lange sind Sie schon insgesamt in der Automobilindustrie tätig?
Wir sind im 35. Jahr.
Ja, und ich meine Sie persönlich?
Ich bin persönlich seit 93.
Dann haben Sie...
Ja. Meine erste Krise.
Nein, genau, dann die Asienkrise 97, 9/11 2001, die Finanzkrise ist jetzt Nummer 4 innerhalb der Autoindustrie. Kann man so
ja,
sagen.
So muss man es leider, kann man so sagen, ja. Das ist also insofern sicherlich anders geartet, diese Krise. Das bekommt man ja auch überall mit. Natürlich insbesondere beim Konsumenten sehr stark angekommen, während ja die Finanzkrise aus dem Kapitalmarkt heraus sich durch die Branche gefressen hat, in Anführungsstrichen. Und ja, also wir sind da schon in Anführungsstrichen Krisen erprobt. Es gibt schon ein paar Veränderungen. Wir können natürlich als Unternehmen durch die Homeoffice-Möglichkeiten und die dortige Weiterarbeit sind wir natürlich anders getroffen als ein Produzent, der jetzt vielleicht gar nicht mehr systemrelevant ist und nicht mehr produzieren kann. Also insofern ist es etwas anders gelagert, aber wie gesagt, die Krise wird auch uns treffen. Also da braucht man, glaube ich, nicht.
Aber wie wirken Krisen innerhalb der Autoindustrie? Wie reagiert man so typischerweise auf? Ja, es ist jetzt, ich möchte auch nicht Zahlen im Weltfeld herumtragen, aber die OECD, glaube ich, hat die Spitze mit -30% Wirtschaftswachstum weltweit erwartet. Clemens Büst vom IFO-Institut erwartet dieses Jahr eine Rezession von -4%. Und es gibt, ja, natürlich jetzt trage ich Zahlen, die auch nicht wirklich valide sind, ins Feld rein. Aber wie reagiert die Autoindustrie üblicherweise auf so eine großen Zusammenbruch, den wir jetzt haben?
Also zunächst mal gibt es ja ganz grob immer einen Faktor, wir sind ja im B2B-Business und da kann man eigentlich immer sagen, 1% Wirtschaftswachstum führt immer zu 3-5% Abnahme in der Nachfrage in Themen wo, bei Dienstleistungen, in Dienstleistungsbereichen. Wie reagieren die normalerweise durch zum Beispiel Verschiebungen im Serienanlauf, dass die bestimmte Programme vielleicht in die Zukunft 6, 9, 6 oder 12 Monate verschieben, bestimmte neue Programme nicht auflegen, Fahrzeugprogramme ganz oder Varianten streichen, weil sie die Investitionen und die Cash-out sparen wollen. Wir müssen ja bedenken, wir haben ja voraussichtlich auch eine Liquiditätskrise in vielen großen Konzernen. Und man sieht das ja, der Staat tut ja alles, um das abzufedern. Insofern sind wir da natürlich sehr froh, dass das so ist, aber wir können natürlich damit rechnen, wenn wir wirklich mit 4% negativen Wachstum oder Schrumpfung der Wirtschaft rauskämen, da können wir, glaube ich, zufrieden sein. Ich schätze persönlich es etwas höher ein und das wird dann sicherlich auch in einem entsprechenden Faktor sich dann niederschlagen, also sprich, ich würde mal sagen, so zwischen 20% geringere Nachfrage, das sich dann in den nächsten Quartalen dann materialisiert. Das hängt dann auch immer etwas natürlich von der jeweiligen Kundensituation ab. Also es gibt ja, Firma Daimler ist ja relativ stark im Moment, auch im Kapitalmarkt diskutiert, wie sie aufgestellt sind. Also wir haben ja auch schon vorher, gab es da schon Druck im System, Abbau von eigenen Arbeitsplätzen. Und wenn ein Unternehmen selber Arbeitsplätze abbaut, dann kann man davon ausgehen, dann wird sicherlich auch die Vergabe nach außen differenziert betrachtet.
Ja.
Nice-to-have-Themen werden sicherlich gestrichen und diese zwingend notwendigen, da hoffen wir natürlich, dass wir da mit weiter dran partizipieren können.
Elektromobilität ist nicht unbedingt nice-to-have, das muss sein. Ich war die Regularien der EU gelten, der Marktdurchlauf muss jetzt erfolgreich sein.
Das ist es, deshalb sind wir ja auch insofern in den Geschäften, in denen wir tätig sind, also Zukunftsprojekte, wir sprechen es an, Elektromobilität, Umstellung des gesamten Fahrzeugprogramms auf die entsprechenden Regularien im Bereich CO2, das sind Themen, da kommen die Kunden aktuell nicht von weg und deshalb müssen die auch entwickeln. Aber trotzdem, wenn natürlich gewisse Varianten einfach eingestellt werden, ist der Bedarf in diesen Bereichen dann natürlich geringer. Und das muss man sehen. Sicherlich hoffen wir aktuell natürlich auch, dass die nicht noch womöglich diese CO2-Regularien aus unserer Perspektive gelockert werden, weil dann natürlich auch wiederum ein Entwicklungsdruck, ich sag mal, dann abnehmen würde. Ich glaube, wir alle wissen, die Elektromobilität muss vorangetrieben werden. Alleine schon auch, dass viele unserer Kunden sonst zu sehr von den neuen Marktbegleitern dann unter Druck kommen, Tesla etc. Insofern hoffen wir natürlich, dass da sicherlich der eingeschlagene Weg auch konsequent fortgesetzt wird.
Nun ja, es gab ja schon vom VDA eine Nachricht, dass man jetzt doch nochmal die CO2-Ziele da reduziert und verschiebt. Aber Ihrer Meinung ist das einfach nicht sinnvoll, weil es jetzt einfach so weit ist und jetzt muss der Markthochlauf auch langsam aber sicher beginnen.
Absolut, ja. Die Kunden haben lange natürlich auf andere Antriebskonzepte gesetzt. Die haben innerhalb auch die klaren Commitments der Kunden sind ja da, dass man bis 20, 30, 50% hybrid oder elektrifiziert anbieten will und auch verkaufen wird. Also insofern, wenn Sie das jetzt sehen, müssen diese Dinge eher auch jetzt entwickelt werden und auch industrialisiert werden. Die entsprechenden Kapazitäten müssen aufgebaut werden in Hybriden oder Gesamtelektrobatterie etc. Das sind ja Themen, die jetzt natürlich völlig überlagert sind von den aktuellen Dings natürlich trotzdem weiterhin am Horizont aktuell bleiben.
Man muss ja auch sagen, ich bin ja auch Ökonom, es ist ja einfach, die Investitionen sind getätigt. Nehmen wir ein Beispiel, es wäre Volkswagen, die ja nun einfach ihre Plattform haben, die sie jetzt auch wirklich schon in Zwickau fertigen. Und wenn diese Investition sich nicht rechnet, weil der Staat jetzt eben die Regularien nach hinten rausschiebt, dann ist es für die Investitionsseite eben auch ziemlich doof. Das ist nur so ein kleiner Einschub von mir. Aber ich habe ja noch ein anderes Problem. Aber dann bedeutet, es wird jetzt irgendwie doch etwas langsamer laufen beim automatisierten Fahren. Weil das ist momentan ja nichts, was wirklich in Seriennähe ist. Reif kann man auch gar nicht sagen. Und das ist dann irgendwie etwas, was man als nice to have, aber nicht unbedingt als notwendig betrachtet.
Das würde ich auch so unterstützen. Zunächst mal gab es sowieso schon vorher sehr viele noch nicht gelöste Probleme mit der Gesamtsicherheitssituation im autonomen Fahren. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Levels, 3, 3 plus, 4 oder 5, also sprich das Vollautomatisierte. Das ist sicherlich etwas, was noch nicht hundertprozentig sensorisch und auch von der Rechnerkapazität und auch von der Sicherheit gut gelöst ist, dass man, glaube ich, dort in eine Industrialisierung, also auch in eine Massenfertigung rein kann. Insofern würde ich das auch so sehen, dass dort sicherlich etwas verlangsamt die Entwicklung ist, weil das sicherlich dann Zukunftsthemen sind, die noch keinen klaren Markteintritt prognostizierbar haben. Also das ist sowohl von der technischen Seite, aber auch von der regulatorischen Seite sicherlich noch nicht so klar gezogen, dass man sagen kann, dass man dort sagen 22, 24 dort von einem relevanten Massenmarkt ist. Das sind ja noch immer Testbereiche, Nischenfahrzeuge etc., wo man dann versucht, erstmal überhaupt Erfahrungen zu sammeln.
Das ist ja alles nicht so schön. Aber im Prinzip waren doch immer Ingenieure, wenn sie nicht weiter wissen, immer darauf erpicht, auch einfach nochmal den Forschungsanteil anzuheben, oder?
Ja, klar, also das sind sicherlich auch Möglichkeiten. Es gibt ja auch durchaus auf der Forschungsseite Initiativen des Staates. Wir selber zum Beispiel sind da auch in dem Fall im Flugtaxi elektrisch mit in einem Forschungsprojekt. Das sind natürlich interessante Zukunftsfelder, die jetzt noch nicht diese Geschäftsrelevanz haben, aber natürlich ein technisches Profil bieten, wo man auch dann natürlich in diese Fragestellung hereinkommt als Ingenieursdienstleistungsunternehmen und sich dann dem stellen kann. Und natürlich würden auch an anderen Stellen, vielleicht das Verkehrsministerium hier in Deutschland, aber auch vielleicht in der EU, dann durchaus dort aktiv und auch Fördermaßnahmen reinkommen, dass man das vorantreiben kann trotzdem, auch wenn das vielleicht noch nicht so diese Marktrelevanz hat für die Kunden.
Es ist schwierig. Also, wir werden bei der Autoindustrie erstmal sehen, dass jetzt wahrscheinlich gespart wird. Das können wir, wenn man das zusammenfassen kann. Es wird wahrscheinlich gespart, das ist normal. Und sie priorisieren Projekte, die relativ schnell auch wieder Umsatz generieren können. Also langfristige Entwicklungsaufgaben werden erstmal nach hinten geschoben.
Ja, das ist sicherlich, ist sagen wir mal, ein Szenario, was durchaus einen hohen Realitätsnähe hat, dass man sagt, man bringt eben auch viele Dinge vielleicht im Mobilitätsbereich, die man als Konzern, man kennt ja die Initiativen von Daimler, BMW, die ja auch schon im Vorfeld sich aus manchen Märkten zurückgezogen haben, vielleicht wird sich dieser Trend dann noch verstärken.
Sie spielen so ein bisschen darauf an, dass die konjunkturelle Lage war auch schon im letzten Quartal, also letzten Quartal 2000 nicht besonders gut und es musste ein bisschen gespart werden. Es sind einige Mobilitätsprojekte ja stillgelegt worden.
Ja, genau. Also jetzt konkret eben, die war ja in der Presse, die Firma Daimler und BMW haben ja ihre Aktivitäten zusammengefasst und auch sicherlich aus der Tatsache heraus, dass die Investments sehr hoch sind für so einen Mobilitätsservice, dann haben die auch sich aus manchen Regionen zurückgezogen, ich glaube Amerika und einigen Städten, um einfach letztendlich dort auch die Aufwände zu sparen und die dann in ihr Produktportfolio zu investieren.
Ja, dann wäre ja im Prinzip noch ein Thema, Mobility as a Service, also dass das wirklich alles hinter einer Mobilitäts-App gebündelt wird und wir unsere Mobilität dann über ein paar App führen. Das ist auch ein Thema, was jetzt erstmal in weite Ferne gerückt ist.
Also es wird sicherlich, meine Einschätzung ist, dass das in der Priorität gesenkt wird und dass man dann sagt, okay, wir konzentrieren uns eigentlich mal auf die wirklich notwendigen Dinge. Die Produktionen müssen ja auch umgestellt werden. Stichwort Corona. Man hat ja auch dort voraussichtlich größere Themen in den Werken, in den Lieferketten. Man will ja auch wieder eine, Stichwort ist ja Deglobalisierung oder auch wieder breitere Lieferantenbasis, also nicht mehr nur Single Sourcing, sondern vielleicht auch in den einzelnen Regionen verschiedene Partner aufbauen. Das sind ja alles Aufgabenfelder, die, glaube ich, jetzt eine hohe Priorität haben. Insofern kann es durchaus sein, dass manche andere, also jetzt der Markteintritt in den Mobilitätsservice, hinten priorisiert wird. Man hat ja auch durchaus die Konsequenzen der diese Möglichkeiten auch eingeschränkt sind der Nutzung. Man sieht das ja jetzt so auch Ängste, dass man sich da ansteckt. Reinigung, das hat ja auch gewisse Effekte. Vielleicht auch das privat genutzte Fahrzeug wieder interessanter.
Okay, das ist natürlich jetzt ein Thema. Ich hatte es bei meinen anderen Podcasten auch schon, Zukunftsmacher. Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, wird als Thema wahrscheinlich auf der Agenda nach oben rutschen. Also eben nicht mehr diese, die Produktion von zentralen Bauteilen, die die Fertigung am Laufen hält, kommt dann wieder nach Deutschland oder wird wenigstens als Puffer vorgehalten. Das ist auch in der Autoindustrie ein wahrscheinliches Szenario.
Ja, also ich meine, das ist ja schon, es war sicherlich auch eine Motivlage, dass einfach die Lieferketten nicht funktionierten für diese Kurzarbeit oder die Werke einfach mal stillgelegt wurden, weil es einfach nicht mehr ging. Und auch in der Lieferantenbasis ja schon zu großen Stresssituationen geführt hat, einfach die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also insofern war da sicherlich diese Pause der jetzigen Phase auch gut und die langfristigen Maßnahmen werden da sicherlich noch ergriffen werden.
Das muss man sich dann so vorstellen, dass wieder, ja, dass man auch höhere Kosten in Kauf nimmt und dafür dann irgendwie 2, 3 Fertiger hat, die auch, sagen wir mal, in Europa sind und nicht nur in China.
Ja, genau.
Gut, okay. Das wird sicherlich einen Effekt haben. Ja, aber vor Corona standen die Zeichen ja ziemlich auf, standen positive Zeichen eigentlich im Raum für den Markthochlauf. Gerade Volkswagen hat nun im November angefangen zu fertigen. Die Industrie ist soweit, also jetzt müsste eigentlich nur noch die Nachfrage anspringen. Kann man das soweit sagen?
Ja, also ich glaube, Volkswagen ist da sicherlich von den, ich sag jetzt mal, wenn man so sagen darf, traditionellen Automobilisten sehr proaktiv in dieses Thema reingegangen. Sie haben ja schon erwähnt, die sind ja mitten schon im Hochlauf. Die haben natürlich noch einige technische Probleme, hat man ja auch lesen können in der Presse. Insofern nutzen die wahrscheinlich die Zeit, um da vielleicht auch das eine oder andere zu lösen im Bereich der Software. Und man darf ja nicht vergessen, die Firma Tesla hat ja sehr große Anstrengungen unternommen in China und auch in Deutschland, Europa, jetzt Produktionsstätten aufzubauen, also ihre Programme zu skalieren. Das sind ja schon signifikante Stückzahlen, die da potenziell gebaut werden. Da will natürlich auch letztendlich kein Konzern wahrscheinlich diesen Markt aus der Hand geben. Und die Nachfrage ist ja da. Also es ist durchaus ein Produkt, also hybride und auch voll elektrisch. Das sind ja jetzt durchaus gefragte Produkte. Plus natürlich, dass die Staaten alle Förderprogramme für dieses Thema haben. Und vielleicht ist ja sogar ein Weg aus der Krise, dass man eben diese Förderprogramme nochmal verstärkt. Um dann eben für den Umweltschutz was zu machen und gleichzeitig auch der Automobilindustrie eine Anschubfinanzierung zu geben. Ja. Im Sinne der Stückzahlen. Das ist sicherlich, denn ich glaube schon, dass man damit rechnen kann, dass die Verkaufsprognosen, die mal gewesen sind, sicherlich nicht so eintreffen. Nicht nur aufgrund des Stillstands, den wir haben, sondern auch Perspektive in den nächsten Quartalen.
Ja, also gegenwärtig höre ich auch noch Rekordmeldungen bei den Zulassungen. Die sind zwar längst auch immer noch auf sehr, sehr kleinem Niveau, aber es ist durchaus realistisch, dass das konjunkturelle Klima, das sich jetzt immer mehr verschlechtert, auch dafür sorgen wird, dass es einfach sinken wird. Also im Prinzip nochmal Nachfrage, es ist ja noch ist es kein Thema Mitte April 2020, aber die Frage ist natürlich, dass ein Konjunkturprogramm sicherlich nochmal aufgelegt werden könnte. Ja. Das wäre dann Elektromobilität, oder?
Wäre sicherlich das probate Mittel der Wahl, wenn man das den A einen Markt generieren kann für diese Produkte, was natürlich auch allen hilft, weil dann Stückzahlen auch, relevante Stückzahlen produziert werden. Es hilft der Lieferantenbasis, dass man andere Prozesse einführen kann. Und es ist ja bekannt, Volumen führt auch immer zu günstigeren Kosten. Und insofern wäre meiner Einschätzung nach das durchaus ein gutes Mittel, eben die Kaufprämien befristet, vielleicht für ein Jahr oder vielleicht auch für 2 Jahre einfach nochmal zu erhöhen, um dann eine gewisse Anschubfinanzierung zu bekommen und gleichzeitig auch ja die Stickoxid- und die CO2-Themen zu fördern. Ja, das ist ja. Insofern sicherlich, dieses Jahr wird ja wahrscheinlich ein gutes Jahr werden, weil wir wenig produzieren aktuell und wenig Auto fahren die Menschen, aber das ist ja nicht der Weg, den wir wollen. Wir wollen ja letztendlich noch klimaneutrales Wirtschaftswachstum. Letztendlich.
Ja, was könnte der Bund jetzt noch machen, um, ja, dann fangen wir mit dem Bund an. Was könnte der Bund noch machen, um das automatisierte Fahren zu fördern? Oder muss er es fördern? Kommt es so oder so, auch ohne seine Hilfe?
Also es wird sicherlich ohne die Hilfe kommen, dass man also zum Beispiel Autobahnpilot zum Beispiel diese Themen oder Stau automatisiert, das sind ja Dinge, die schon hohen Reifegrad haben. Das Vollautomatisierte ist natürlich der regulatorische Rahmen noch zu setzen. Ich habe jetzt die letzte Zeit wenig darüber gehört, aber es gibt ja immer noch offene Fragestellungen da drin, das auch noch gelöst werden muss und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Anteil, dass eben klar ist, ich sag mal, in welchen Bereichen können diese Fahrzeuge fahren. In geschlossenen Bereichen ist das vielleicht sogar schnell möglich, aber wenn man es natürlich im Straßenverkehr im Allgemeinen zulassen will, dann muss das ja eigentlich geregelt werden, welche Zulassungs-Homologationsvorschriften hat man oder aber auch ich sag mal, welche versicherungstechnischen Dinge dort noch zu regeln sind. Und das ist sicherlich aktuell, ich glaube, war mal so gedacht, dass vielleicht 22, 23 geregelt ist, aber ich glaube, das ist nach heutigem Stand der Dinge nicht realistisch.
Ich habe es ja nun angefangen mit der Rolle des Staates, aber die Frage ist ja eigentlich da, wo steht das Feld jetzt? Wir haben zulassungsfähig sind 2,5 bis 3. Wo steht die Technik jetzt eigentlich so grundsätzlich? Vielleicht nur zur Erklärung, 0 ist ohne automatisierte Fahrfunktion, 5 wäre, da wäre dann auch gar kein Lenkrad, Bremse, Steuerungseinheit mehr drin, sondern das Auto würde einfach, wir sind hier und ich will da hin und es würde alles automatisch stattfinden. Wo stehen wir da jetzt gegenwärtig?
Also ich würde sagen, technisch gelöst ist 3+, sprich, dass man lange Strecken durchaus vollautonom fahren kann, dass man auch wirklich dann die Hände vom Lenkrad nehmen kann und nicht immer nochmal letztendlich dann auch eingreifen muss. Das ist ja teilweise bei den Fahrzeugen heute. Also das wäre meiner Einschätzung nach technisch in den nächsten, spätestens in den nächsten 2 Jahren eigentlich sehr gut zu realisieren. Vollautonom würde ich sagen, nach heutigem Stand 4 bis 5 Jahren.
Also lange Strecken 3+ wären aber Autobahnen, also wenig komplexes, ja. Autobahnumfeld.
Genau, genau. Das ist sicherlich etwas, was ja auch schon fast von First Movern sogar auch schon angeboten. Tesla ist ja einer davon. Ja. Ne, und ich glaube auch, einige Automobilisten bieten das an. Die haben natürlich immer noch einen wesentlich höheren eigenen Sicherheitsanspruch da drin. Und das soll ja in jeder Lebenslage sicher sein. Und ich glaube, das kann durchaus, aber in den nächsten 1-2 Jahren ist das serientauglich.
Werden wir es dann auch in Serie sehen oder ist es nur tauglich?
Ich würde einschätzen, dass es das sicherlich in den vereinzelten Produkten schon auch zu sehen ist.
Ich habe jetzt hier noch eine Nachricht, die werde ich auch in die Shownotes des Podcasts packen. Das ist eine Liste unterhalb des Audio-Files. Volkswagen gibt schon an, dass 2025 vollautomatisiertes Fahren serienreif sein wird.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich sage ja, das ist auch einer von denen, die sehr proaktiv in diesen Themen dran sind. Wie gesagt, das eine ist die technische Realisierbarkeit und das zweite wäre dann doch der regulatorische Rahmen, der ja gesetzt sein muss. Und ich glaube, da habe ich zumindest jetzt ich persönlich wenig wahrgenommen in der letzten Zeit. Mag sein, dass ich das nicht wahrgenommen habe, aber ich würde sagen, also Audi sehe ich auch dort, die sehr proaktiv eigentlich in dieses Thema hereingehen.
Ja, wie können wir denn der Autoindustrie auch nochmal helfen, indem wir irgendwie Geschäftsmodelle skizzieren, die funktionieren könnten? Momentan höre ich ähnlich vieles über diese technologische Entwicklung, dass es auch funktioniert, dass es sehr überzeugt ist, aber das Geschäftsmodell dahinter fehlt noch so ein bisschen. Die Autoindustrie sucht ja jetzt dann in der Corona-Lage nach guten Geschäftsmodellen. Das automatisierte Fahren liefert es einfach noch nicht, aber wo könnten jetzt die ersten Stellschrauben sein, wo es wirklich funktioniert?
Ja, wie schon zuvor auch angedeutet, ist es sicherlich notwendig, vieler Kunden jetzt aktuell sich auf das zu besinnen, nämlich Produktion hochzufahren, die Lieferketten in den Griff zu bekommen, aber natürlich auch trotzdem langfristige Geschäftsmodelle, die aus einem veränderten Verbraucherverhalten herauskommen oder auch den Mobilitätsbedürfnissen in Großstädten zum Beispiel entgegenzukommen. Da werden sicherlich weiter Mobilitätsservices beobachtet, auch proaktiv angegangen, wenn auch, und das war ja auch schon abzusehen vorher mit einer etwas größeren Vorsicht und Distanz aufgrund der Tatsache, dass die aktuell ja alle noch nicht cash-positiv sind, also eigentlich doch große Investitionen bedürfen, um dass sie marktreif werden und dann auch skaliert werden können. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, wenn diese skaliert werden, nämlich das gesamtautonome Fahren im Bereich Personenmobilität, dann ist das sicherlich etwas, was von der wirtschaftlichen Theorie, also von dem Kostenmodell natürlich sehr attraktiv ist. Insofern ist sicherlich zu erwarten, dass man dort auch weiter das beobachtet. Im Bereich autonomen Transportgewerbe ist das sicherlich näher und dichter dabei, also im Fernverkehr dort autonome Strecken zu ermöglichen. Automatisiertes Kolonnenfahren ist natürlich ein Thema, vielleicht auch im Bereich der ganzen letzten Meile dort das zu machen und im innerstädtischen Transportgewerbe. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten und ja auch große Spieler, die da durchaus Interesse haben, wie zum Beispiel Amazon, für die das natürlich auch sehr attraktiv ist, wenn die ihren Lieferverkehr autonom gestalten können oder Auto oder autonomer gestalten können. Also da gibt es auf jeden Fall potenziellen Markt. Inwiefern der jetzt natürlich in den nächsten 2 Jahren aus der Krise hilft, ist sicherlich kritisch zu sehen. Da ist jetzt momentan sind das ja Bereiche, die eher Investitionen bedürfen.
Ja, aber dann nochmal zu Corona zurück. Welche Bereiche sind denn jetzt eigentlich sehr stabil? Wo kann man denn erwarten, dass die Autoindustrie einen Schwerpunkt drauflegen wird?
Ja, sehr, sehr stark. Im Grunde nach kann man das in China sehen. Die Autoverkäufe, trotz all der Widrigkeiten, beginnen ja wieder zu greifen. Auch die Produktionsstückzahlen sind also sicherlich stabil, sind natürlich erstmal die Nachfrage, die auch durchaus noch vorhanden ist, zu bedienen. Eventuell natürlich auch die Kostenaspekte von Corona irgendwie zu kompensieren. Und wir hatten ja schon davon gesprochen, dass man auch durchaus über staatliche Förder- und Konjunkturprogramme dort vielleicht auch darauf setzt, dass dort, ja, wie das 2019 ja war, eben über Abwrackprämien auf einmal durchaus eine starke Nachfrage wieder entsteht, auch mit den traditionellen Produkten. Unsere Hoffnung, auch aufgrund von im Aspekt einer nachhaltigen Mobilität, ist natürlich, dass das dann auch in dem Bereich der Elektromobilität Fokus hat, also dass man gerade vielleicht dort nochmal eine Anschubfinanzierung aufstockt, um diesen Markt zu entwickeln und dass man dann eben auch für die Investitionen in die Elektromobilität dann auch einen Absatz findet und dann auch diese amortisiert bekommt. Und ich glaube, das wäre sicherlich eine sehr intelligente Weise. A, würde man eben dann die Investitionen dort rein auch sichern. und gleichzeitig auch für den Umweltschutz das tun, was notwendig ist. Weil wir haben ja unsere Probleme und natürlich auch in dem Bereich insgesamt natürlich der CO2-Minderung. Also insofern würden wir uns da schon wünschen, dass man dort im Rahmen einer Nach-Corona-Konjunkturbelebung etwas in diese Richtung vorantreibt.
Gut, aber dann nochmal zum Abschluss. Wir haben ja hier immer mal, ich versuche es ein bisschen im Rahmen zu halten, über Tesla gesprochen, Startup, das die Autoindustrie nun verändert hat. Es ist zwar auch viel Marketing-Mohai dabei, aber nichtsdestotrotz, wo sind da spannende unternehmerische Chancen jetzt in der Zukunftsmobilität? Für Startups, meinetwegen auch für Ingenieursdienstleister. Wenn wir jetzt einfach mal uns Corona wirkt, das ist klar. Aber wie ist die lange Sicht in dem Themenfeld? Wo geht's hin?
Also für uns ist natürlich dieser Bereich der neuen OEM, wie wir ihn bei uns bezeichnen, also der Start-ups, sehr interessant. Weil die ja natürlich das Know-how, was wir in den letzten 30 Jahren haben aufbauen können, auch benötigen, um ihre Produkte rauszubekommen. Sehr bekannt und viel besprochen in der Presse ist ja Rivian, die, finde ich persönlich, auch ein sehr innovatives Konzept haben, die nämlich quasi einen Pickup-Truck elektrifiziert haben. Also im Grunde nach den Bedarf, der in Amerika ist, an diesen Fahrzeugen, finde ich persönlich sehr gut und intelligent aufgegriffen hat. Das ist ja durchaus auch ein Feld, was viele Lieferanten sehen. Ich referenziere da mal auf das Joint Venture, was Bosch mit Bentley und Pininfarina dort oder dieses Konzept, dass die also Skateboard-Konzepte anbieten, wo dann potenzielle Start-ups ein innovatives Fahrzeugkonzept generieren können und damit eigentlich auf einer nachhaltigen Mobilität auch innovative Lösungen anbieten können und dann auch die Markteintrittsbarrieren geringer ist, als wenn man alles selber erfinden muss. Und das sind schon Möglichkeiten, auch jetzt gerade, wenn vielleicht die Großen manche Lücken lassen, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren, dass da eine Menge an potenziellen Unternehmen Unternehmer, muss man sagen, eine Chance sehen und dann eben auch Geld bekommen. Also es gibt etliche, es gibt natürlich auch Rückschläge. Man hat das ja gesehen bei der Firma Ego, jetzt Ego Live, die ja unter den Schutzschirmverfahren gegangen sind, weil die sicherlich auch jetzt stark leiden, weil es ein Startup natürlich nicht diese finanziellen Reserven haben. Aber trotzdestnichts, wir sehen da sehr, gibt auch in Deutschland immer noch Aktivitäten, so nennen wir da Sono Motors, die ja auch über Crowdfunding eine Lösung gefunden haben. Also insofern sind da schon Möglichkeiten, solche interessanten Fahrzeugmodelle auch in den Markt zu bringen.
Rivian ist in der Tat interessant, also ein Pickup-Konzept. Es ist übrigens auch das meist abgesetzte Auto weltweit, noch vor dem Golf und Toyota, der bestverkaufendste Pickup von Ford. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, und dann würde ich mal einen zweiten Punkt aufgreifen. Bosch und Bentley bieten ja praktisch schon Baukastenmodelle. Ich kann mir vom Großserienhersteller einen elektrischen Antriebsstrang kaufen und packe da oben ein Auto drauf. So kann man das sagen.
Ja, genau.
Welche Fahrzeugkonzepte brauchen wir dann?
Ja, grundsätzlich sind ja diese Skateboard-Konzepte, wenn man die mal weiterdenkt, geben die einem ja sehr viel Freiheitsgrade in der Gestaltung, weil man natürlich wesentliche Baumerkmale eines Verbrennungskonzeptes oder eines Mischkonzeptes, wie ja viele Premium-Hersteller jetzt mal auch anbieten, sprich, dass die ihre Fahrzeuge eigentlich sowohl mit Verbrenner als auch mit der Elektrovariante in einer ähnlichen Bauart anbieten, kann man da sich natürlich super Konzepte drauf denken, wie zum Beispiel Rivian dann auch das macht, nämlich sprich, dass die mit Amazon einen Truck entwickeln, voll elektrisch, was absolut natürlich auf dem Skateboard-Design sehr gut möglich ist. Sie können jegliche Form von SUVs sich drauf denken. Sie können auch natürlich sehr variable Modelle drauf denken, dass man eben, weil man natürlich eine Entkopplung hat von Antrieb zur Fahrgastzelle, hat man da schon sehr viele konzeptionelle Bauideen und Bauräume. Und das kann man also auch, wir haben da auch schon, darf ich das leider nicht so nennen, weil wir da schon interessante Konzepte haben, aber wenn Sie an spezifizierte Fahrzeuge für den innerstädtischen Transport oder auch für Kleingewerbetreibende oder solche Dinge, Sie haben Strom drin, Sie können da vieles tun. Ich sage jetzt mal, denken Sie doch nur mal, ist jetzt aber nur eine gesponnene Idee, aber aktuell ist ja Auslieferung von Essen super interessant. Wenn Sie das natürlich in einem Fahrzeug kombinieren jetzt und Sie haben da ein entsprechendes, wo Sie das sehr viel professionalisierter machen können, ist eine tolle Idee oder tolle Möglichkeit. Aber trotzdem zwischen der Idee und einem Marktdringen sind ja immer 3 Jahre.
Ja,
das 4 Jahre. Ne? Das ist natürlich durchaus etwas, was man betrachten muss.
Ich darf noch mal kurz auf Kai Kreisköter verweisen, habe ich das Interview Anfang Januar veröffentlicht. Das ist Ducktrain, das ist im Prinzip ein Konzept, wo man halt auf ein Fahrzeug, was so groß ist wie eine Europalette, in verschiedene Module packen kann. Unter anderem zum Beispiel kleine Gegenstände ausliefern, wie zum Beispiel Essen, aber eben, dass man es dann auch modular zum Personenverkehr umbauen kann. Also es gibt es eben auch schon in Deutschland. Also gibt es doch noch mal eine kleine neue Welle von Fahrzeugherstellern, die kommen könnten.
Also ich glaube, dass es eine Fragmentierung da geben wird, dass wir da sicherlich durchaus neue Ansätze finden werden. Und das ist ja auch bekannt. Ein Elektrofahrzeug ist ja grundsätzlich in der Entwicklung einfacher zu realisieren. Ja. Wenn die Technologiekomponenten, gerade sagen wir mal, wenn das so potente Lieferanten sind wie Bosch, Benteler, dann ist da ja einiges zu nennen. Und es gibt ja auch Produktionskapazitäten und es gibt eine Lieferantenbasis, was natürlich schon eine Herausforderung ist, dass ein Fahrzeug auf den Markt bringt. Das sind ja Multimillionenbeträge im dreistelligen oder vierstelligen Millionenbetrag. Also da müssen Sie sicherlich eine Menge Geld aufbringen.
Ja, es bleibt spannend. Dann kommen wir zum Schluss. Was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass es wirklich auch neue Spieler schaffen. Also es gibt ja einige, die es gemacht haben, weil ich glaube, dass Wettbewerb auch das Geschäft belebt, nicht nur für uns als Entwickler, sondern auch letztendlich wieder neue Möglichkeiten für den Konsumenten gibt, dass wir die nachhaltige Mobilität diesen Pfad nicht verlassen als Industrie, auch insbesondere als deutsche Automobilindustrie, und dass wir dann auch diese Möglichkeiten, die neuen Technologien geben, dass Umweltschutz und auch Konsumentennachfrage so in einen bringen, dass eben letztendlich und dem Kunden ein besseres Produkt wieder und auch vielleicht ein neues Produkt gegeben wird. Und das würden wir uns natürlich wünschen, weil das den Markt belebt, aber auch, weil ich glaube, dass wir da auch nochmal für das Image der Automobilindustrie, das ja durchaus gelitten hat, wirklich dann auch in Deutschland wirklich etwas bewegen können und dann eben das als Leitindustrie auch da vorangehen. Das würde ich mir nochmal wünschen und natürlich, dass wir alle gut durch die Corona-Krise kommen und gesund bleiben
und positiv
nach vorne blicken.
Da möchte ich mich anschließen. Es wird ja langsam, wir nehmen es Mitte April auf, etwas, die Wolken klären sich auf, aber es ist immer noch eine große Hürde, die da kommen wird. Und die wirtschaftliche Lage wird sicherlich erstmal in den nächsten Sommer schwierig.
Ja.
So, vielen Dank, Laufenberg.